Bitte schlagt in euren Bibeln den Römerbrief auf, Kapitel 4. Wir betrachten die Verse 4 bis 8. Römer, Kapitel 4, die Verse 4 bis 8. Das ist ein Brief, der von Apostel Paulus geschrieben wurde, an die vielfältige Gemeinde in Rom. Eine Gemeinde, die zum Teil aus Heiden oder nichtjüdischen Christen besteht. Und auch eine Gemeinde, die teilweise aus konvertierten Juden, Judenchristen besteht. Und als Paulus also den Römerbrief an diese Gemeinde schreibt, dann möchte er sie zusammenrufen zu einem Glauben und sie in Christus stärken. Und ihnen helfen, dass sie in einer Stadt standhaft sein können, in einer Stadt, die entgegen Jesu steht. Und er schreibt hier an eine Kirche, die nicht geringe Spaltung hatte, weil sie hatten Streit und auch Spaltung über Lehre. Und wie jedem Buch der Bibel ist Römer notwendigerweise theologisch. Es geht um Lehren. Geht um Dinge, die zur Errettung nötig sind, dass man sie glaubt. Wir haben seit Anfang des Jahres von Kapitel 1 angefangen, dieses Buch durchzugehen. Und jetzt sind wir in Kapitel 4 und Apostel Paulus spricht über den Glauben, durch den Abraham gerecht wurde. Und Paulus macht das, um einen Kontrast zu setzen zu der Errettung, die aus Werken ist, und die Errettung, die aus Glauben ist. Und Paulus möchte aus den Schriften zeigen, dass Abraham gerechtfertigt wurde wegen seines Glaubens. Und so lasst uns nun nochmal unsere Aufmerksamkeit auf die Lesung des heiligen, unfehlbaren und inspirierten Wortes Gottes lenken. Römer Kapitel 4, Abvers 4 bis 8. Wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Ebenso preist auch David den Menschen glückselig, dem Gott ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet. Glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Das ist Gottes heiliges, unfehlbares und inspiriertes Wort. Möge er uns helfen, dieses Wort zu verstehen und es anzunehmen im Glauben. Lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, du hast gesprochen und durch den Heiligen Geist hast du die Hände von geheiligten Männern bewegt, um dein Wort zu schreiben. Wir haben es gehört und wir bitten dich, dass du hilfst, es zu verstehen und dass du hilfst, es aufzunehmen, es anzunehmen und uns darüber zu freuen, dass wir glückselig sein in Christus. Wir bitten all das im heiligen Namen Jesu. Amen. Wofür ist Lehre gut? Ist sie dazu gedacht, dass wir tiefe Gedanken denken können? Oder dass wir intelligent klingen können? Oder gar fromm vor anderen Menschen? Ist sie dazu gedacht, dass wir unsere Gedanken in übersinnliche Dinge bewegen können, über Gott, die über diese Welt hinausgehen? Oder ist die Lehre für Debatte? Um mit anderen Gläubigen sich quasi geistig zu schlagen? Nein, Lehre ist zu unserer Glückseligkeit. Lehre ist dazu da, dass wir geistlich freudig, glücklich werden, dass die Dinge, die wir glauben, unsere Herzen im Glauben bereichern. Nicht nur unsere Gedanken, sondern unsere Herzen, dass sie bereichert werden und dass wir dazu bewegt werden, eine Freude und ein Glück haben, das angreifbar ist, weil es in Gott gegründet ist. Paulus schreibt hier an eine gespaltene Gemeinde und zitiert an diesem Ort mehrere alttestamentliche Texte. Nicht nur Abraham, sondern auch David. Ich bin so froh, dass er nicht sagt, Abraham, unser Vater, gemäß, sondern es geht hier auch um den David, dessen Worte von Juden ja so oft gesungen wurde in dem Psalmen. Und David zeigt uns heute Morgen, dass gesegnet sein und die Freude durch diese Lehre der Rechtfertigung. Durch die Lehre der Rechtfertigung. Wenn du heute mit uns zum ersten Mal zusammen bist, dann ist dir vielleicht der Begriff der Rechtfertigung nicht so geläufig. Und ich möchte eine kurze Frage beantworten, was die Rechtfertigung ist, die ich jetzt hoffentlich auf Deutsch hinkriege. Die Antwort ist, im Westminster Katechismus, die Rechtfertigung ist ein Handeln von Gottes freier Gnade. Gott tut es, nicht wir. Und er tut es frei, durch seine Gnade. Rechtfertigung ist ein freier Akt der Gnade, worin er unsere Sünden vergibt. Er vergibt unsere Sünden. Er blickt auf seine Geschöpfe und sagt, unschuldig, nicht schuldig. Und uns als gerecht vor seinen Augen annimmt. Er nimmt uns als gerecht an. Nicht nur nicht schuldig, sondern in Gottes Gnade sagt er über dich, du bist gerecht. Wegen der Gerechtigkeit Christi, die dir zugerechnet ist und im Glauben angenommen wird. Rechtfertigung ist ein Handeln von Gottes freier Gnade, wodurch er all unsere Sünden vergibt und uns als gerecht in seinen Augen annimmt. Alleine aufgrund der Gerechtigkeit Christi, die uns zugerechnet wird und im Glauben empfangen wird, allein aus Glauben. So möchte ich heute Morgen zwei Aspekte aufzeigen von der Rechtfertigung, die aus diesem Abschnitt der Schrift gezogen werden können. Einmal lehrmäßige Begriffe. Ich werde sie erklären. In den Versen 4 und 5 möchte ich den positiven Aspekt der Rechtfertigung betonen. Den positiven Aspekt der Rechtfertigung. Und dann die Verse 6 bis 8, den negativen Aspekt der Rechtfertigung. Den negativen Aspekt der Rechtfertigung. Und wie wir nun zu den Versen 4 und 5 kommen, kommentiert Paulus den Vers aus 1. Mose 15, Vers 6, den er gerade erst zitiert hatte, nämlich in Vers 3. Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Eines, wo ich euch hier ermutigen will, ist, wie wir das lesen, nehmt Paulus als Beispiel, wie gebrauche ich das Alte Testament im Licht des Neuen Testaments. Es gibt eine Beziehung zwischen diesen Testamenten. Das Alte Testament und seine Verheißungen und seine Lehre sind für uns, bilden für uns viel von dem, was wir im Neuen Testament finden. Paulus erklärt diese Dinge hier wie ein Kommentator oder wie ein Prediger. Er weist direkt auf die Realität, dass die Bibel lehrt, Abraham wurde nicht gerechtfertigt durch seine Werke. Nicht weil er ein heiliger Mann war, wurde er von Gott angenommen, sondern durch Glauben. Also gibt uns Paulus hier diese Illustration, diese Verdeutlichung, diesen Kontrast in den Versen 4 und 5. Das ist dieses Bild von einem Arbeiter, der einen Vorgesetzten hat. Und sein Job ist zu seinem Leben notwendig. Wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung, als Lohn. Für den, der arbeitet, ist sein Gehalt nicht als ein Geschenk gegeben, sondern als eine Verpflichtung. Wie viele von euch haben eine Arbeit? Natürlich, viele, die meisten von euch haben eine Arbeit. Und das ist die Art, wie du auch Essen bezahlen kannst und Rechnungen bezahlen kannst. Du bestreitest deinen Lebensunterhalt durch Arbeit. Und in dieser Arbeit hast du eine bestimmte Arbeitszeit, zum Beispiel Montagmorgens um 7 musst du da sein und musst montagnachmittags um 4.30 Uhr dann wieder gehen. Du hast eine feste Arbeitszeit. Am Dienstag gehst du wieder hin, am Mittwoch auch, am Donnerstag auch, am Freitag auch. Und wenn du sehr glücklich bist, dann kannst du vielleicht am Freitag schon früher gehen. Aber du hast eine bestimmte Zeit von Stunden gearbeitet. Und vielleicht hast du eine Karte genommen, so eine Stempelkarte, und hast dann die Beginn- und Endzeit von deiner Arbeit abgestempelt. Du hast also auch bestimmte Aufgaben. Und dadurch bekommst du auch Geld. Und wenn dein Chef dich nicht für die Sachen bezahlt, die du getan hast, dann ist das ungerecht, oder? Das ist kein Geschenk, sondern du hast dafür gearbeitet. Du hast dir dieses Geld verdient. Du hast das getan, was notwendig war für deinen Chef. Du hast die Arbeit getan, das, was nötig war, um ihr Geschäft am Laufen zu halten. Und sie schulden dir nun den Verdienst, den Lohn. Und Paulus sagt, wenn eine Person für ihre Errettung arbeiten würde, dass sie die Dinge tut, die Gott verlangt hat in ihrem Leben, dann würde diese Person vor Gott stehen und sagen, du schuldest mir diesen Platz im Himmel. Ich habe ein Recht, in den Himmel zu kommen. Ich bin gerecht gemäß der Dinge, die ich getan habe. Aber hier ist der Punkt von Paulus. Die Bibel sagt nicht, dass das der Weg ist, wie Abraham gerechtfertigt wurde. Nein, sie sagt in 1. Mose 15, Vers 6, Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Glaube ist der Weg, durch den Abraham gerechtfertigt wurde. Und das ist diese Sprache des Rechtfertigenden. Es wurde ihm angerechnet. Wie Geld von einem Konto auf das andere überwiesen wird. Jeder von uns im Raum sollte über eine Überweisung Bescheid wissen. Das ist so häufig im Leben hier. Dieses zugerechnet werden, überwiesen werden. Abraham wurde seine Gerechtigkeit nicht überwiesen, weil er gearbeitet hatte. Und so geht Paulus in Vers 5 fort. Er sagt, er möchte es einfach deutlich machen, unmissverständlich. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Und Paulus sagt zu seinen Lesern, das ist Abraham. Er glaubte an Gott und wurde versöhnt mit ihm durch den Glauben. Nicht, weil er ein heiliger Mann war, sondern weil Gott voller Gnade ist gegenüber dem Sünder. Gott gibt die Rechtfertigung frei und die Gnade frei zu jedem, der Hoffnung und Vertrauen auf ihn alleine setzt. Er besteht darauf, dass die Rechtfertigung aus Gnade durch den Glauben geschieht. Und er sagt zu seinen Lesern, zu den jüdischen Christen in der alten römischen Gemeinde, das ist euer Vater Abraham. So war es bei ihm. Deswegen konnte er vor dem Herrn, seinem Gott, stehen. Nicht, weil er gerecht war, weil er das Gesetz gehalten hätte oder weil er treu war, sondern das Zeugnis der Schrift, er war nicht treu. Er war einer, der gestolpert ist, der hingefallen ist, seine Frau weggegeben hat, der auf sich selbst gehofft hat, der in heidnische Könige seine Hoffnung gesetzt hat. Er hat viele Fehler gemacht. So wie jeder von uns als seine Kinder. Aber wie wurde er mit Gott gerechtfertigt? Indem er an ihn glaubte und an seine Verheißungen. So einfach ist das. nicht mehr, was notwendig. Es war ausreichend, sondern durch den Glauben wurde er gerechtfertigt. Und das, liebe Freunde, ist eine gute Nachricht. Das ist der positive Aspekt der Rechtfertigung. Denn das ist das, was Gott dir gibt. Das, was er dir zuschreibt. Das, was er für dich tut, wie er dich als gerecht erklärt. Nicht schuldig, dass du gerecht bist in Christus Jesus. Das ist der positive Aspekt. Du bist als gerecht erklärt vor Gott. Du musst nicht ängstlich vor ihm stehen oder von Schuld überwältigt, sondern dass du eingekleidet bist in das Blut und die Gerechtigkeit von Jesus. Dass du ein Sohn, eine Tochter bist, geliebt wirst, wo der Vater von seinem Thron blickt und sagt, ich liebe dich. Du bist wunderschön. Du bist heilig. Du bist gut. Und du hast einen Ort bei mir. Der positive Aspekt der Rechtfertigung. Und das geschieht aus Glauben. Das zweite, was ich euch von diesem Abschnitt zeigen will, ist der negative Aspekt der Rechtfertigung. In den Versen 6 bis 8, da gibt es nun einen Übergang. Er sieht auf Abraham, den Vater von ganz Israel, von allen, die zum Glauben gehören. Aber hier in Vers 6, ohne Einführung, ist hier plötzlich ein Übergang zu David. Ebenso, also im selben Gedankengang, ebenso preist auch David den Menschen glückselig, dem Gott ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet. Ohne Werke. So gibt es nun diesen negativen Aspekt der Rechtfertigung. Aber ich liebe es. Es ist wunderbar. Da ist keine Einführung von David. Denn wie ich die Bibel lese, da ist eine der Dinge, die ich tue, ich möchte mich selber in die Gegenwart der ursprünglichen Hörer versetzen. Und manchmal gibt es diese lange Einführung, unser Vater Abraham, und dann, warum macht er das? Und hier, ich möchte euch sagen, warum er hier einfach David vorbringt. David ist bekannt. David ist bekannt durch die Psalmen, durch die Lieder, die er geschrieben hat. Das ist auswendig. Kennst du Lieder, die du gerne singst? Ich habe welche. Hast du ein Lied, wo auch immer du in der Welt bist, wenn du ein Lied irgendwo hören würdest, dass es dich sofort in Sicherheit wiegt, wenn du es wieder hörst? Weil du bestimmt auch erlebst, dass du zum Beispiel bei manchen Liedern erlebt hast, wie du sie gesungen hast als Kind auf dem Schoß deiner Eltern und das einfach dir Sicherheit vermittelt, wenn du das Lied hörst. Und so ist es mit den Juden und David und den Liedern, die er geschrieben hat. Die Juden kannten den, David und seine Lieder. Euer liebster Liedschreiber, den kennt ihr. Und was für ein Segen. Und David sagt hier, redet hier über die Glückseligkeit dessen, deren sind. Es gibt hier einen Punkt, wo David seine Hand drauf legt, nämlich wieder aufs Herz, das, was er so oft tut, auch in dem Psalmen. Es geht hier um Segen. Es wird hier Psalm 32, Vers 1 und 2 zitiert. Es ist dasselbe Wort, auch im Psalm 1 ist zu finden. Glückselig ist der Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch läuft auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Das ist dasselbe Wort. Glückselig Segen. Das ist dasselbe Wort, was wir heute Morgen gesagt haben in den Seligpreisungen. Glückselig sind. Was heißt das? Es hat zu tun mit glücklich sein. Mit dem Herz. Mit der freudigen Befriedigung des Herzens. Dass das Herz voll ist. Erfüllt ist. Und diese Leere, die hier im negativen Aspekt beschrieben wird, sollte das Herz mit Freude und Glück erfüllen. Das ist der Punkt von David. Es sollte tief empfunden werden. Es sollte konfrontieren und trösten und erfüllen. Was sagt David über den Gott ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet? In Vers 7 sagt David, der Psalmist schreibt, glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Vers 8. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Lasst mich das erste Wort übersetzen. Glückselig, überglücklich, freudig ist der, dessen gesetzlose Werke vergeben sind. Freudig sind die, deren Sünden zugedeckt sind. Glücklich, gesegnet, freudig ist der Mann, gegen den der Herr die Sünde nicht anrechnet. Es geht um das Herz. Es geht um den Christen, der von innen heraus lächelt und der mit einem aufrichtigen Herzen freudig ist vor Gott. Du bist nicht gerettet durch Werke, sondern aus Gnade durch Glauben. Drei Dinge, die Rechtfertigung nicht von uns fordert. Das erste, Vers 7. Deren Gesetzlosigkeiten vergeben sind. Wenn du ein Gesetz brichst, was wird gefordert? Ich kann es dir sagen. Diese Woche habe ich einen Brief bekommen. Du hast das Gesetz gebrochen, du hast die Geschwindigkeit übertreten und du musst eine Strafe zahlen. Das ist manchmal schwer. Manche Strafen sind schwerer. Bestrafungen, die schlimmer sind, als wenn man jetzt ein Geschwindigkeitsgebot übertritt. Sünden gegen Gott fordern Rechtfertigung, bestrafen. Sie fordern was? Bestrafung. Und was wir hier lesen in den Worten Davids ist, er glaubt, dass Gesetzlose mit Herzen die Gesetzlosigkeiten verüben, mit Mündern, die Gesetzlosigkeiten aussprechen und Gedanken und Herzen und Hände die Gesetzlosigkeit verüben, da ist Vergebung für diese Person. Vergebung. Wo der Herr sich von seinem Zorn abwendet und sich ihnen als sein Freund zuwendet. Vergebung. Dieser wunderbare Aspekt der Rechtfertigung und der rechtfertigenden Gnade Gottes, die nicht fordert, dass du die Strafe bekommst, sondern dir sagt, du musst diese Strafe nicht ertragen, sondern du kannst leben und wandeln mit ihm und dir ist vergeben von den Dingen, die du getan hast. Und das klingt nicht so wie das falsche Bild von Abraham, der Mann, der nie etwas Schlimmes getan hat, was falsche Lehrer sagen, der durch seine Werke gerechtfertigt wurde. Nein, das ist eine Person, die auch selbst gesündigt hat und die auch sündigen wird. Und eine Person, die sündigt, kann wissen, es gibt auch für Sünder Vergebung und Freude und Glückseligkeit bei einem Gott, der gnädig ist, denen gegenüber, die an ihn glauben. Der zweite negative Aspekt der Rechtfertigung in diesem Vers ist im zweiten Teil von Vers 7, deren Sünden zugedeckt sind. Das ist eine Sache, wenn ich sage, dir ist vergeben. Ich denke, ich kann das verdeutlichen. Es ist anders, wenn du sagst, dir ist vergeben. Jeder hat schon mal so einen. Ich habe viele Kaffeetassen zerbrochen. Und ich bin der Grund, warum meine Frau sagt, ich bin der Grund, warum meine Kinder noch mehr kaputt machen, weil die ja sehen, wie ich es kaputt mache. Ich mag Kaffeebecher, die zum Beispiel, wo reformatorische Bilder drauf sind oder Sprüche. so dieses nerdige Pastorenzeug. Und manchmal kaufe ich, wenn ich so eine Tasse zerbreche, die mir wertvoll ist, dann kaufe ich so einen Superkleber. Und dann nehme ich diese ganzen zerbrochenen Teile, die hebe ich auf, wenn der Becher zerbricht. Und dann versuche ich, dieses Puzzle zusammenzufügen. Und vielleicht habe ich einen Teil davon verloren. Ich habe jeden Teil zusammengeklebt, ganz vorsichtig, und habe sogar die Tasse fast vollständig zusammengesetzt. Aber sieht das Ding repariert aus? Nein. Die wenigen Momente, wo ich dann auch tatsächlich versucht habe, Kaffee reinzuschütten, hat das geklappt? Nein. Das ist nicht gut, wenn du so eine kaputte, wiedergeklebte Tasse benutzt, weil dann wird der Kaffee verschüttet. Das ist eine löchrige Zisterne. Es ist ein Unterschied, wenn du auch bei einer Sünde, die dich zerbrochen hat, zu versuchen, es zu kitten, zu kleben oder es abzudecken. Es geht bei Gott hier darum, nicht nur, dass die Sünde auch, dass es geregelt wurde. Nicht nur, dass du nicht dafür bestraft wirst, sondern dass die Sünde auch behandelt wurde, dass sie angegangen wurde. Wodurch geht das? Es geht um die Bestrafung, die du verdient hattest, für die Dinge, die du getan hast, die Dinge, die das Gesetz forderten und die Dinge, für die du wegen deiner Sünde bestraft werden musst. Und jemand anderes hat es getragen. Man kann es so ausdrücken. Es ist nicht nur so, dass wir sagen, dir ist vergeben, sondern wir können sagen, in Christus wird deine Sünde niemals mehr zurückkommen. Denn die Sünde ist geklärt. Sie ist abgetan. Sie ist bedeckt. Sein Blut wurde vergossen, sein Leib gebrochen. Er starb unseren Tod und brachte unseren Tod zu Tode. Die Rechtfertigung fordert nicht, dass du mit deiner Sünde umgehst, sondern Jesus hat es bereits geklärt. Und dann diese dritte und wunderbare negative Aspekt, der hier erwähnt wird. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Wir kommen also wieder auf diese Zurechnung. Also nicht nur die Sprache von einem Gerichtssaal, dass man gerecht gesprochen wird, sondern es geht hier, es ist die Lehre der Zurechnung. Wo jemandem etwas gegeben wird. Wo ich eine Überweisung mache zu dir oder zu mir. Hier wird gesagt, glückselig, freudig ist der Mann, dem Gott nicht seine Sünde abrechnet gegen ihn, sondern die Sünde wurde hinweggetan. Das ist die Abbildung hier. Wenn wir über das Kreuz von Jesus sprechen, dann verstehen wir ein paar Dinge. Wir verstehen, dass wir vielleicht für gerecht erklärt werden, denn seine Gerechtigkeit wurde uns gegeben. Sein Gehorsam gegenüber Gott und dem Wort Gottes ist uns zugerechnet worden wie eine Geldsumme, die uns überwiesen wurde. Aber der andere Aspekt ist, er hing am Kreuz, er ist verflucht worden, denn all unsere Schuld ist von uns zu ihm überwiesen worden, auf sein Konto, auf sein Kreuz. Und deswegen kann die Person gesegnet sein. Und der Herr wird niemals unsere Sünden gegen uns fordern, weil er sie auf seinen Sohn gelegt hat und sie von ihm forderte. Jesus hat die Schuld bezahlt. Er hat die Rechnung bezahlt und die Forderungen des Gesetzes und von Gottes Gerechtigkeit erfüllt, und zwar vollkommen. Und David sagt, und ich bin deswegen gesegnet. Ich bin freudig in meinem Herzen. Mein Herz wird weit wegen dieser Wahrheiten. Denn das ist nicht das, was ich tun würde. Denn ich tue nicht die Dinge, die ich tun sollte. Und ich tue Dinge, die ich nicht tun sollte. Ich versage darin, gute Werke vor Gott zu tun. Denn nun kann ich gerechtfertigt werden durch den Glauben an den, der für mich gestorben ist. Die Rechtfertigung ist aus Glauben oder durch Glauben und wird jedem gegeben, so dass du nicht mehr länger ein Feind sein musst, sondern dass du sein geliebtes Kind sein magst. Nimmst du Christus an? Kennst du ihn, wenn du ihn niemals gekannt hast? Christen, mit dieser alten Wahrheit in deinem Leben mit ihm, bringt das zu deinem Herzen neue Freude? Eine erneute Freude und Glückseligkeit? Eine Gewissheit, die du vielleicht für einen Moment vergessen hast, sodass dein Herz nun wie das Herz Davids sein kann, dass Gott Lobpreis darbringt und Freude und Liebe. Denn lass mich dich nochmal dran erinnern. Lehre, und diese Lehre im Besonderen, ist für deine Glückseligkeit. Es ist für deine Glückseligkeit. Lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir in dem Herrn Jesus Christus Sicherheit haben. Dass wir einen haben, der für unsere Sünden bezahlt hat. Einer, der uns in den Haushalt des Glaubens gebracht hat, gereinigt und gerecht. Und der zu seiner Linken und Rechten umherblickt und uns Brüder und Schwestern nennt und der uns dazu einlädt, mit ihm an deinem Tisch zu sitzen. Himmlischer Vater, wir bitten dich, dass du uns als Gemeinde segnest, auch unsere Besucher segnest, dass du uns hilfst, dass wir dich als einen heiligen Gott sehen, der voll von Gnade und Barmherzigkeit ist. Wir bitten das im Namen Jesu. Amen.